Es gibt eine Trendwende und diese Trendwende wird auch fortgesetzt. Im Jahr 2020 werden 45 Milliarden für den Verteidigungshaushalt bereitgestellt. Das sind gegenüber den Ist-Ausgaben im Jahr 2018 eine Steigerung um 6 Milliarden.
Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Ulrike Demmer als die stellvertretende Regierungssprecherin. Ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und da es keine aktiven Ansagen gibt, außer der einen, dass wir uns am Mittwoch zu ungewöhnlicher Zeit treffen, nämlich schon um 11 Uhr wegen der Vereidigung der neuen Verteidigungsministerin.
Liebe Hörer, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst.
Aber wie ihr uns unterstützen könnt
oder sogar Produzenten werdet,
erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
Und jetzt geht's weiter.
Starten wir mit Fragen bei Frau Dudi.
Ja, eine Frage an das Außenministerium und Innenministerium zum Thema Seenotrettung. Jetzt stechen zum Ende des Monats ein Schiff SOS Mediterranee in die See. Anfang August hat Mission Lifeline einen Seerettungseinsatz wieder angekündigt. Werden Sie es denn bis dahin schaffen, zumindest diesen vorübergehenden kontrollierten Notfallmechanismus eingerichtet zu haben, dass es nicht wieder eine solche Hängepartie gibt wie bei der Sea-Watch?
Ich kann gerne anfangen. Vielen Dank für die Frage. Wir haben ja letzte Woche schon ausführlich berichtet zu den Ergebnissen des informellen Innenministertreffens in Helsinki. Und heute treffen sich nochmal die Innen- und Außenminister in Paris und sprechen unter anderem auch über das Thema Seenotrettung. Und wir haben ja letzte Woche schon berichtet, dass nach den Gesprächen der Innenminister in Helsinki Anfang September auf Vorschlag des maltesischen Innenministers in Malta, also einem der hauptbetroffenen Außengrenzstaaten, eine Sonderkonferenz der Innenminister stattfinden soll, auf der dann nach unserer Vorstellung eine Koalition der Willigen aus solidarischen Mitgliedstaaten eine gemeinsame Vereinbarung zur Seenotrettung und zu einem solchen temporären Mechanismus unterzeichnet werden könnte. Sie sehen an den heutigen Gesprächen in Paris auch, dass die Innenminister mit Unterstützung der Außenminister weiter an dem Ziel arbeiten, beim Seenotrettungsmechanismus eine neue Dynamik zu entfalten und auch zu Ergebnissen zu kommen. In Helsinki ist mit der Verständigung auf ein Vorgehen im Kreise einiger williger Mitgliedstaaten, mein Kollege hatte letzte Woche berichtet, und mit der Verständigung gemeinsamer Grundpositionen sind wir einen ganzen Schritt weitergekommen, auch wenn wir, und das ist zweifellos auch richtig, noch nicht am Ziel sind, einen solchen temporären Mechanismus zu schaffen. Wir sind aber zuversichtlich, dass wir einen solchen Mechanismus hinbekommen und Anfang September auf Malta soll es dann dazu kommen, nach unserer Vorstellung.
Genau, also das kann ich alles unterstreichen, was der Kollege gesagt hat. Herr Maas ist heute auch in Paris, um auch nochmal das Signal zu setzen, wie wichtig uns dieses Thema ist. Das hat der Seehofer in der letzten Woche ja auch unterstrichen. Da ziehen wir alle an einem Strang. Wir haben hier mehrfach zum Ausdruck gebracht, dass wir das natürlich nicht alleine können, dass wir das zusammen mit unseren europäischen Partnern auf die Beine stellen müssen. Da gibt es durchaus positive Entwicklungen, aber wir sind noch nicht am Ziel. Der Kollege hat es gerade gesagt, Anfang September hoffen wir dann auf einen Durchbruch. Aber natürlich gilt in der Zwischenzeit, Sie haben es angesprochen, ist durchaus damit zu rechnen, dass genau der Fall wieder eintritt und aus Seenot Gerettete aufgeteilt werden müssen. Und dann werden wir natürlich auch da im Vorgriff auf ein zukünftiges Verfahren sozusagen unseren Teil zu leisten bereit sein und gleichzeitig darauf drängen, dass sich andere europäische Partner ähnlich solidarisch beteiligen.
Zusatz? Ganz kurze Nachfrage. Sie haben gesagt, es wird in der Zwischenzeit wahrscheinlich oder vielleicht auch wieder zu einem solchen Fall kommen, wie bei der Sea-Watch 3. Wären Sie denn mit den jetzigen Vereinbarungen oder Willensbekundungen in der Lage, eine schnellere Lösung in einem solchen Krisenfall zu finden?
Also Wir haben diesen Mechanismus, diesen temporären Mechanismus ja noch nicht. Aber in der Vergangenheit, und das wissen Sie ja, ist es schon so gewesen, dass bei jedem dieser Seenotrettungsfälle eine Lösung gefunden worden ist. Und selbstverständlich hoffen wir und gehen davon aus, dass wenn in der Zwischenzeit solche Seenotrettungsfälle wieder auftreten sollten, dass auch dann wir gemeinsame Lösungen finden für diese konkreten Fälle, gemeinsam mit Staaten, die dann aufnahmebereit sind, genauso wie wir das in der Vergangenheit auch geschafft haben.
Weitere Fragen zu diesem Komplex? Dann ein neues Thema, bitte. Herr Kollege.
Warwick, RT, ich hatte eine Verständnisfrage ans Auswärtige Amt. Das Auswärtige Amt hatte am 20. Juli in sehr scharfen Worten die Festsetzung des unter britischer Flagge fahrenden Tankers Stena Impero verurteilt und die sofortige Freisetzung sowohl von Schiff als auch Besatzung gefordert. Das Ganze hat ja natürlich den Vorläufer der Festsetzung eines Tankers mit iranischem Rohöl in der Straße von Gibraltar. Da würde mich interessieren, aus welchen Beweggründen, aus welchen Überlegungen heraus hat sich die Bundesregierung entschieden, die Festsetzung des britischen Tankers in den entsprechenden Worten zu verurteilen, aber die vorherige, ebenfalls völkerrechtsbrüchige Festsetzung des Tankers mit iranischem Rohöl gar nicht zu kommentieren, zumindest nicht kritisch zu kommentieren.
Ja, also zunächst möchte ich wieder beginnen mit dem Hinweis, dass ich mir die in Ihrer Frage gemachten Wertungen nicht zu eigen mache, insbesondere mit Blick auf das Völkerrecht. Dann möchte ich darauf hinweisen, darüber haben wir ja auch gesprochen, dass sich bei der Aktion vor Gibraltar sich um Umsetzung und Sanktionsrecht gehandelt hat, und zwar ein Sanktionsrecht nicht gegen den Exporteur in dem Fall, sondern aufgrund des Zielhafens des Schiffes, das nämlich nach Syrien auslaufen sollte und dementsprechend die Syrien-Sanktionsgebung der EU da einschlägig war. Der Fall in der Straße von Hormuz ist anders gelagert. Den Zusammenhang, den Sie stellen zwischen Gibraltar und Hormuz, ist selbst von iranischer Seite so nicht geäußert worden. Darum weiß ich nicht, woher Sie den nehmen. Für uns ist vollkommen klar, dass die Festsetzung zu verurteilen ist, laut Aussage unserer britischen Partner und im Übrigen auch der Aussage öffentlich zugänglicher Schiffstracker. Befand sich das Schiff zum fraglichen Zeitpunkt außerhalb iranischer Gewässer. Wir haben keinen Anlass, an diesen Aussagen der britischen Partner zu zweifeln. Das ist ganz entscheidend für die rechtliche Bewertung. Eine Festsetzung ist damit ganz klar ein Verstoß gegen internationales Recht.
Zusatz? Eine Nachfrage. Jetzt ist nach geltendem Seerecht dürfte diese Art der Schiffsaufbringung, wie die Briten es gemacht haben, nur angewandt werden, wenn es von der internationalen Staatengemeinschaft legitimierte Sanktionen, das heißt von dem UN-Sicherheitsrat verhängte Sanktionen verhängt worden. Das ist ja nicht der Fall. Es sind einseitige EU-Sanktionen, die zumindest nach allem, was ich gelesen habe und auch nach allgemeiner Rechtsmeinung, es eben nicht ermöglichen, einfach so Schiffe aufzubringen. Da würde ich ganz gerne die Einschätzung des Auswärtigen Amtes, ob Schiffsaufbringung ohne UN-Mandat möglich ist, aus Sicht des Auswärtigen Amtes.
Also Punkt 1, EU-Sanktionen sind natürlich nicht völkerrechtswidrig, dann hätten wir sie nicht erlassen, sondern das ist natürlich völkerrechtskonform.
Das hat auch keiner behauptet.
Ihre Frage hatte ich gerade so verstanden. Zu dem Vorfall genau hatten wir ja hier schon mal Stellung genommen. Die Umsetzung der EU-Sanktionen obliegt jeweils den national zuständigen Behörden und wir haben keinerlei Zweifel daran, dass die Behörden dort in Umsetzung der Sanktionen rechtsgemäß tätig geworden sind.
Sie können sich gerne noch mal melden. Ich setze Sie dann auf die Liste. Herr Delbs, bitte mit einem neuen Thema.
Ja, ich habe eine Frage an Frau Demmer und auch an Frau Bogatzki. Die neue Verteidigungsministerin hat ja am Wochenende vorgeschlagen oder gefordert, den Rüstungsetat zu erhöhen, kurzfristig und mittelfristig. Wie verträgt sich das mit dem Ziel eines ausgeglichenen Haushalts? Das hat ja die Bundeskanzlerin jetzt am vergangenen Freitag nochmal betont, dass davon auf keinen Fall abgewichen wird. Wo soll dieses Geld herkommen?
Also ich kann hier nur sagen, es gibt zu diesem Thema keinen neuen Stand. Wir haben das Thema ja hier schon vielfach besprochen. Ich kann mich da nur wiederholen. Die Bundesregierung steht fest zu den in Wales getroffenen Vereinbarungen und auch den innerhalb der Bundesregierung getroffenen Vereinbarungen zu diesem Thema. Es ist in unserem eigenen und nationalen Interesse, angemessene Fähigkeiten für unsere Sicherheit und Bundesverteidigung vorzuhalten. Und Deutschland hat, so wie viele andere NATO-Partner auch, seine Verteidigungsausgaben zuletzt deutlich erhöht. Und da gibt es keinen neuen Stand.
Ich kann mich dem noch nur anschließen. Ich kann auch ergänzend sagen, dass ja ein Haushaltsentwurf vorgelegt wurde am 26. Juni. Und er wurde von allen Ministerinnen und Ministern des Kabinetts gebilligt und ist jetzt im parlamentarischen Verfahren. Ergänzen könnte ich zudem noch, dass seit der Amtsübernahme durch Finanzminister Scholz der Verteidigungsetat ja erheblich gestiegen ist, um die Ausrüstung der Bundeswehr zu verbessern. Man kann also sagen, es gibt eine Trendwende und diese Trendwende wird auch fortgesetzt. Im Jahr 2020 werden 45 Milliarden für den Verteidigungshaushalt bereitgestellt. Das sind gegenüber den Ist-Ausgaben im Jahr 2018 eine Steigerung um 6 Milliarden. Das bedeutet auch, dass die NATO-Quote von 2018 noch 1,24% dann steigt auf 1,39%. Und anders ausgedrückt könnte man noch sagen, wenn man es in Bezug auf den Finanzplan bezieht. Im Finanzplan 2016 war für das Jahr 2020 39 Milliarden vorgesehen und jetzt, wie gesagt, 2020 45 Milliarden. Das sind 15% mehr, als wir noch vor 3 Jahren geplant haben.
Zusatz?
Nochmal eine Nachfrage, aber wir wissen ja, ich glaube 2021 fällt dann ja wieder die Quote, also da geht es ja wieder leicht runter. Ist denn da von Ihrer Seite, von Seite des Finanzministeriums die Bereitschaft, da dann doch nochmal das aufwachsen zu lassen? Gibt es da noch Spielraum nach oben? Und nochmal an Frau Demmer die Frage, ob das eigentlich jetzt mit dem Kanzleramt abgesprochen war, dieser Vorstoß, weil der ja schon zumindest den finanzpolitischen oder haushaltspolitischen Festlegungen widerspricht.
Also ich kann eben nur sagen, es bleibt bei den Vereinbarungen, die diese Bundesregierung getroffen hat. Und ich kann auch noch mal den Eckwertebeschluss grundsätzlich erklären. Der stellt ja nur eine Etappe des Haushaltsaufstellungsverfahrens dar. Das Verfahren verläuft ja über völlig verschiedene Etappen bis zur parlamentarischen Beschlussfassung über das Haushaltsgesetz im Herbst. Und in der Vergangenheit haben sich die jeweiligen Haushaltszahlen über die verschiedenen Etappen im Laufe des Verfahrens noch verändert. Insofern können wir hier jetzt ja keine abschließenden Zahlen nennen.
Dem kann ich nichts hinzufügen.
Herr Wackelt, bitte.
Neue Frage ans Verkehrsministerium zum Thema Klimaschutz. Bekannt ist ja, dass 53 Maßnahmen vorgeschlagen wurden, um die Klimaziele zu erreichen für den Verkehrssektor. Können Sie mal beziffern, was das denn für Kosten verursachen würde? Da sind ja auch Förderprogramme, Steuermäßigung und so weiter dabei. Das müssen Sie ja mal durchgerechnet haben.
Ja, das ist alles etwas, was im Rahmen des Klimakabinetts besprochen wird, auch Ressort intern oder innerhalb der Bundesregierung. Ich kann Ihnen jetzt hier kein Preisschild nennen, dass natürlich 53 Maßnahmen auch eine Menge Geld kosten, ist klar. Aber dieses Geld ist natürlich auch gut investiert, wenn es darum geht, diese Ziele zu erreichen. Und alle Ressorts haben hier Vorschläge gemacht. Und jetzt geht die Diskussion auch innerhalb der Bundesregierung zunächst weiter. Den Fahrplan des Klimakabinetts und bis zur Beschlussfassung, den kennen Sie ja grob. Insofern kann ich jetzt hier nicht mit einer Zahl aufwarten.
Das habe ich ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, warum. Die Bürger interessiert es doch auch natürlich, was es dann kosten wird. Warum können Sie das nicht sagen, wenn es die Zahl gibt?
Wir werden das auch zu gegebener Zeit dann auch tun, aber im Moment kann ich Ihnen keine Zahl nennen. Es ist klar, dass Klimaschutz auch Geld kostet und dass wir da auch für diese 53 Maßnahmen Investitionen brauchen. Investitionen in Innovation, in neue Technologien, die uns nach vorne bringen und das Klima schützen. Aber eine Zahl habe ich jetzt an dieser Stelle heute im Moment nicht für Sie.
Herr Zeigler dazu.
Herr Strater, eine Nachfrage. Die Bundeskanzlerin hat am Freitag hier durchblicken lassen, dass sie für eine CO2-Bepreisung in allen Sektoren ist, also auch im Verkehr. Geht Ihr Minister da mit?
Auch da gilt, dass wir innerhalb der Bundesregierung jetzt diese Diskussion weiterführen. Auch hier gilt, dass Sie den weiteren Fahrplan fürs Klimakabinett und bis zur Beschlussfassung kennen. Und im Moment kann ich dazu nicht weiter Stellung nehmen.
Zusatz?
Wenn ich kurz nachfragen darf, ist auch offen geblieben. Die Bundesumweltministerin hat ja Kompensationen für den Transport- und Logistikbereich so etwas vage in den Raum gestellt. Denken Sie im Hause darüber nach, wenn es zu einer CO2-Bepreisung käme oder wenn es zu einem Zertifikatehandel komme, wie auch immer?
Wenn käme, alles konjunktiv. Wir werden sehen, was am Ende entschieden wird. Auf dem Weg dahin haben wir noch viele Diskussionen zu führen. Im Moment ist der Stand der, wie Sie ihn nach dem Klimakabinett am Donnerstagabend mitgeteilt bekommen haben. Im Moment habe ich Ihnen dazu nichts Neues mitzuteilen.
Frau Kollegin, mit einem neuen Thema, bitte. Sie sind dran. Ja.
Natalia Fiebrich, ukrainisches Fernsehen. Meine Frage ist an Frau Demmer und gegebenenfalls an Herrn Breul. Wie sieht die Bundesregierung den Verlauf und die ersten Ergebnisse der Parlamentswahlen in der Ukraine, die gestern stattgefunden haben?
Also wie Sie wissen, hat ja die Zentrale Wahlkommission die Stimmauszählung noch nicht abgeschlossen. Die OSZE-Wahlbeobachtermission wird heute am frühen Nachmittag in Kiew ihre Erkenntnisse zum Verlauf der Wahlen bekannt geben. Ich kann deshalb jetzt hier nur so viel sagen. Die Bundesregierung setzt darauf, dass die neue Regierung bald ihre Geschäfte aufnehmen und die Reformagenda umsetzen kann, darunter unter anderem die Korruptionsbekämpfung. Deutschland wird die Ukraine auf diesem Weg weiterhin natürlich mit Rat und Tat unterstützen. Wichtig ist für uns neben der innerukrainischen Reformagenda die nachhaltige Lösung der militärischen Auseinandersetzungen in der Ostukraine. Und da würdigen wir die jüngsten Fortschritte bei der Entflechtung im Gebiet Luhansk und die Bekräftigung der Waffenruhe zum Wahlsonntag, die zu einer Beruhigung der Lage beigetragen hat.
Vielleicht an Herrn Breul. Es war ein Thema, die Freisetzung der ukrainischen Seeleute, ein Thema des Gesprächs von Herrn Maas mit Herrn Lavrov. Gab es eine Reaktion darauf? Kann man vielleicht auf schnellere Fortschritte hoffen?
Ja, also wie immer gilt, dass wir aus vertraulichen Gesprächen in der Öffentlichkeit nicht en Detail briefen können, aber ich kann bestätigen, dass das Thema erneut auf der Tagesordnung stand. Der Minister hat sich ja auch dazu geäußert, hat nochmal unmissverständlich klargemacht, dass wir fordern, die festgesetzten Seeleute unverzüglich und bedingungslos freizulassen. Und mehr habe ich dazu leider heute nicht mitzuteilen.
Herr Warwick, dann nochmal.
Ich würde ganz gerne auf die Aussagen von Herrn Breul zurückkommen. Verstehe ich das Auswärtige Amt richtig, dass das Auswärtige Amt der Überzeugung ist, dass einseitige EU-Sanktionen gegen den Iran die völkerrechtliche Basis geben, die es ermöglicht, Schiffe in internationalen Gewässern aufzubringen, die unter fremder Flagge fahren?
Ja, also zunächst mal, das hatten wir, glaube ich, schon mal das Thema, Sanktionen sind immer einseitig. Man einigt sich ja nicht mit einem anderen Land darauf, dass man jetzt Sanktionen gegen das Land verhängt, sondern ein Land oder ein Staatenverbund verhängt Sanktionen gegen einen anderen. Das ist sozusagen eine Tautologie.
Es ist ein Völkerrechtsbegriff, weil Sanktionen vom UN-Sicherheitsrat.
Vielleicht können wir erstmal ausreden lassen, das wäre sehr freundlich.
Nein, Herr Warwick, ich habe mich nur gestoßen an den Begriff einseitige Sanktionen. Das halte ich für tautologisch, weil Sanktionen per se immer einseitig sind. Und im Übrigen, ich glaube, das hatte ich gerade eben auch schon getan, möchte ich darauf verweisen, dass die Aufbringung des Schiffes vor Gibraltar nicht Sanktionen gegen den Iran betreffen, sondern diesen Teil des Sanktionsregimes gegen Syrien.
Gut, Zusatz? Dann würde ich diesbezüglich noch eine Nachfrage. Ich habe mir jetzt gerade noch mal die Verordnung durchgelesen bezüglich der EU-Sanktionen gegen Syrien. Und da steht, wenn ich kurz zitieren darf, Rohöl- und Erdölerzeugnisse inklusive Flugturbinenkraftstoffe und Kraftstoffadditive. Die EU verbietet den Import, den Kauf, die Beförderung, die Finanzierung von Rohöl- und Erdölerzeugnissen, die nach Hanang IV definiert werden, aus Syrien oder mit Ursprung in Syrien. Punkt. Das heißt, es ist zumindest nach dem, was ich lesen konnte, in keinster Form davon die Rede, dass der Export nach Syrien verboten ist durch diese EU-Sanktionen gegen Syrien. Da wollte ich nur sagen, wie da die Haltung oder die Interpretation des Auswärtigen Amtes zu diesem Text ist, zu dieser
Verordnung. Ja, kann ich Ihnen gerne liefern. Wenn Sie im Detail interessiert sind, können wir uns gerne danach auch mal weiter unterhalten. Hier einschlägig sind die Normen in der Verordnung, die sich gegen die Personen und Organisationen richten innerhalb Syriens, also quasi nicht das Land als Adressat, sondern Personen bzw. in dem Fall Organisationen. Da sind einige Organisationen ausgeschlossen und die sind in diesem Fall betroffen.
Frau Dudin noch mal, aber mit einem neuen Thema.
Ja, eine Frage an das Gesundheitsministerium.
Da könnten wir erstmal abwarten, bis der Platz gewechselt ist. Kann man sich auch besser auf die Frage konzentrieren. Dankeschön.
Es geht um die angekündigte Reform der Notfallversorgung. Vielleicht können Sie kurz sagen, welcher Zeitrahmen dem Minister davor schwebt.
Vielen Dank für diese Frage. Bei der Also ich kann Ihnen die Berichterstattung zur Reform der Notfallversorgung erstmal bestätigen. Fakt ist, dass wir jetzt einen Arbeitsentwurf an die Länder verschickt haben und diese um eine Stellungnahme gebeten haben. Und zum weiteren Verfahren kann ich Ihnen jetzt erstmal noch nichts sagen. Also diese Stellungnahme müssen wir dann abwarten. Und dann werden wir wie üblich dann einen Referentenentwurf vorlegen und den dann auch ins Kabinett geben.
Zusatz?
Aber der Minister muss doch einen Zeitrahmen im Kopf haben, bis wann Teile davon zumindest umgesetzt werden könnten.
Wie gesagt, da bitte ich wirklich dann den Entwurf abzuwarten und dann, der muss ja dann entsprechend auch noch ins parlamentarische Verfahren gehen.
Herr Lange dazu?
Bitte. Ich hätte noch eine Nachfrage, und zwar betrifft es ja auch die Nummern, also die Notfallnummer, also die 112 und dann die 116 und die 117. Dann kann ich mich erinnern, dass ein ziemlicher Aufwand betrieben wurde, um die 116 und die 117 einzuführen. Können Sie das nochmal begründen, warum das jetzt, so ist offenbar die Berichterstattung oder so ist die Berichterstattung, zusammengelegt werden soll?
Ja, im Kern geht es halt eben darum, dass durch diese Zusammenlegung die tatsächlichen Notfälle von den Fällen differenziert werden sollen, die möglicherweise auch noch an Bereitschaftsärzte beziehungsweise niedergelassene Ärzte dann halt eben weitergeleitet werden können. Und möglicherweise auch Menschen, die sich dann an den bereitschaftsärztlichen Dienst wenden, auch als Notfälle zu identifizieren.
Frau Dudin, noch mal zu diesem Komplex.
Ja, auch genau zu den Nummern. Haben Sie eine Statistik, welche Nummer wie oft gewählt wurde?
Müsste ich gegebenenfalls nachreichen.
Dann Herr Warwick noch mal.
Ich hätte noch mal eine Frage ans Auswärtige Amt, aber wir wechseln den Kontinent. Mich würde interessieren, der Status von Daniel Kriener, dem einstigen deutschen Botschafter in Caracas. Die venezolanische Regierung hat ja die Deklaration als persona non grata zurückgenommen. Es gab ja auch ein Treffen vom Vize-Außenminister Gil, also der venezolanischen Seite, mit Mariam Schügraf, der verantwortliche MA für Auswärtiges Amt, im Auswärtigen Amt. Da würde mich interessieren, wie ist jetzt der Status? Ist geplant, ihn zurückzuschicken nach Caracas? Und wie wird der Status dieses Treffens zwischen Krüll und Schügraf gewertet? Es wurde immer gesagt, man hatte keine politischen Kontakte mit der amtierenden venezolanischen Regierung.
Ja, genau. Also im letzten Teil anzufangen, genauso ist es. Da haben wir weiter festgehalten. In der Tat gab es ein Treffen auf Bitten der venezolanischen Seite, um die Note zu übergeben, mit der Erklärung von Venezuela zurückgenommen wurde. Ich kann Ihnen mitteilen, dass Herr Kriener am vergangenen Samstag von seinen Konsultationen in Berlin nach Caracas zurückgekehrt ist, nachdem das venezolanische Außenministerium am 6. März die erteilte Ausweisungsnote am 6. März erteilte Ausweisungsnote am 1. Juli zurückgenommen hat. Die Rücknahme, das möchte ich nochmal betonen, erfolgte auf alleinige Initiative des venezolanischen Außenministeriums ohne irgendwelche Absprachen oder Vorbedingungen. Wir freuen uns, dass Botschafter Kriener seine Aufgaben als Botschafter in Venezuela nun wieder vor Ort wahrnehmen kann. Im Übrigen ist unsere Haltung hinsichtlich der Anerkennung von Juan Guaido als Übergangspräsident Venezuelas im Einklang mit der venezolanischen Verfassung hat sich dadurch nicht geändert.
Vielleicht noch eine Verständnisfrage. Aber sozusagen die Tatsache, dass Herr Kriener jetzt wieder in Caracas ist, aufgrund der Rücknahme des Status persona non grata durch die amtierende venezolanische Regierung, impliziert das nicht auch eine Anerkennung der amtierenden venezolanischen Regierung und dessen diplomatischen Kurs?
Nein, also der Herr Kriener ist zurückgekehrt, weil seine politischen Konsultationen hier in Berlin beendet waren. Und ich möchte auch noch mal daran erinnern, dass Herr Kriener auch auf ausdrückliche Bitte von Herrn Guaido zurückgekehrt ist. Er hat das in einem Schreiben ans Auswärtige Amt unterstrichen und unsere politische Position in der Causa Venezuelas unverändert.
Gibt es weitere Fragen oder Ergänzungen? Herr Lange?
Anderes Thema, nochmal das Forschungsministerium, ja? Bitte. Zum Thema Batteriezellforschung. Die Opposition hat eine Sondersitzung beantragt im Bundestag. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie der Stand da ist, aber ich habe gelesen, dass die Ministerin in den USA ist und auch erst am Mittwoch wiederkommt. Also könnte sie überhaupt vor einem Sonder- oder vor einem Bundestagsausschuss referieren?
Ja, vielen Dank für die Frage. Die Ministerin ist in Berlin und wird dem Bundestag, so er dies verlangt, selbstverständlich und jederzeit gerne den Sachverhalt erläutern. Es ist ja auch ein Anliegen, mögliche Missverständnisse und insbesondere auch Falschbehauptungen, denen wir ja wiederholt bereits widersprochen haben, entgegenzutreten. Ob es nun zu einer Sondersitzung des Fachausschusses kommen wird, ist uns noch nicht bekannt, aber die Ministerin ist hier und wird gerne dem Ausschuss Rede und Antwort stehen.
Zusatz?
Ich hatte das den Wochentermin der Bundesregierung genommen. Also war diese Reise geplant und hat sie deswegen abgesagt oder ist das einfach nur ein falscher Termin?
Die Ministerin hatte vor, in die USA zu reisen, okay. Das ist richtig. Sie hat diese Reise aber auch mit Blick auf die Vereidigung der Bundesministerin der Verteidigung verschoben.
Alles klar, danke.
Bitte sehr.
Herr Warwick nochmal.
Ich hätte noch eine Frage ebenfalls ans Auswärtige Amt. Die deutsche Firma Heidelberg Zement betreibt in den besetzten Gebieten der Westbank einen Steinbruch, hat dieses Jahr nochmal erneut 10 Hektar zusätzlich von der IDF bekommen für den Abbau. Nach aktuellem Wissensstand gehen über 70% dieser abgebauten Primärressource nach Israel. Mich würde interessieren, wie bewertet denn die Bundesregierung aus völkerrechtlicher Perspektive, eingedenk der Hager Landkriegsordnung, das Agieren von Heidelberg Zement in den besetzten Gebieten des Westjordanlandes?
Ja, also ich habe da im Prinzip nicht viel zu sagen. Unsere völkerrechtliche Position, was den Nahostkonflikt angeht, ist bekannt. Gleichzeitig ist natürlich so, dass Firmen sich sowohl an lokal geltendes Recht als auch an international geltende Bestimmungen zu halten haben. Was den konkreten Einzelfall angeht, müsste ich das gegebenenfalls nachreichen. Das sind mir jetzt nicht alle Fakten bekannt.
Zusatz?
Eine Nachfrage. Es gibt zumindest einige Juristen, die sehen auch das deutsche Völkerstrafgesetzbuch unter Paragraph 9, Kriegsverbrechen gegen Eigentum. Wer im Zusammenhang mit bewaffneten Konflikten völkerrechtswidrig sich Sachen aneignet, wird mit Freiheitsstrafen bis zu 10 Jahren bestraft. Da wäre meine Frage ans Innenministerium. Sieht das Innenministerium hier tatsächlich auch Anwendungsbedarf durch Paragraph 9 des Völkerstrafgesetzbuchs der Bundesrepublik Deutschland?
Also das sind strafrechtliche Fragen, würde ich gerne den Kollegen vom BMJV verweisen. Ehrlich gesagt, ich habe dazu im Moment nichts zu sagen.
Auch wir haben ja zu Einzelfällen generell nichts zu sagen. Insofern kann ich dem Auswärtigen Amt nichts hinzufügen.
Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
Ich sehe keine weiteren Fragen mehr. Dann eine Ergänzung? Bitte.
Ja, ich habe noch mal eine Ergänzung hinsichtlich der Diskussion oder dem Punkt, den Herr Delfs vorhin gebracht hat mit seiner Frage nach dem 2% oder auch der Erhöhung. Ich möchte euch nochmal deutlich machen, dass auch wie der eine oder andere geäußert hat, es geht nicht in diesem Fall um die Aufrüstung der Bundeswehr, sondern geht um die Ausrüstungen und vor allen Dingen im Hinblick auf die Modernisierung der Streitkräfte. Ich glaube, das hatten wir schon oft das Thema, dass die Schiffe, die Fahrzeuge oder auch die Flugzeuge, die wir fliegen, in die Jahre gekommen sind. Und da geht es natürlich darum, diese Modernisierung fortzusetzen. Und dafür ist eine langfristige Planung, gerade bei uns, die natürlich daran gezwungen bzw. dem unterlegen sind, dass wir langfristige Planung brauchen, um entsprechende Ausschreibungen und entsprechende Verfahren einzuleiten, bekannt zu geben. Da war so ein bisschen der Zungenschlag rein. Und ich weiß nicht, Delft, ob die das inszeniert hatten, aber zumindest kann ich nicht bestätigen, dass es irgendeine Art von Dissens gibt in dem, was die Bundeskanzlerin bzw. die Bundesregierung festgestellt hat, zu dem, was die Ministerin in ihren Äußerungen am Sonntag in der Zeitung gesagt hat.
Vielleicht noch mal ganz kurz dazu eine Nachfrage.
Bitte.
In welcher Größenordnung denkt die Ministerin da eigentlich, wie viel muss der Rüstungsetat steigen?
Das ist ja die Abhängigkeit dessen. Wir haben uns ja mit der Konzeption der Bundeswehr basierend auf dem Weißbuch ein Fähigkeitsprofil gegeben, das natürlich auch an die Planung der NATO angelegt ist. Inwiefern sich diese Zahl in der Zukunft und zwar in den nächsten Jahren bewegt, ist ja genau abhängig von den Finanzen, bzw. von den Verträgen, die wir dabei erarbeiten können. Dass es aber eine stetige Wachstum oder ein stetiges Wachstum geben muss, das ist, glaube ich, klar.
Dann sage ich danke für diesen Montagmittag.